Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Es geht nicht nur um nett zu jemandem sein. Und es ist ganz schön, wenn man sagt, okay, ich habe ein Produkt, es bringt mich Profit, aber meine Arbeiter oder meine Kunden sind zufrieden und ich tue auch was für das Planet. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht so wie Alice im Wonderland das Falsche versteht.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was ist die Freundlichkeitsökonomie? Für diese Folge habe ich die Autorin, Futuristin, Trendforscherin und Rednerin Una Hawke-Strathern eingeladen. Zur Person. Una Hawke-Strathern ist in Dublin geboren, in London aufgewachsen und arbeitet seit über 25 Jahren als Trendforscherin, Keynote-Speakerin und Beraterin. Die Autorin der Home Report-Reihe ist Expertin für Antworten darauf, wie wir in absehbarer Zukunft wohnen und leben werden. Una Hawke-Strathern hat Anthrogeographie an der Universität in Bristol studiert und jahrelang als Journalistin für Zeitungen und Fernsehsendern in London gearbeitet. Beide Tätigkeiten waren wichtige Erfahrungen, um 1999 gemeinsam mit ihrem Mann, dem bekannten Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawkes, das Zukunftsinstitut zu gründen. Als Trend Consultant bei Una Hawke-Strathern für internationale Firmen wie Unilever, Beiersdorf oder die Deutsche Bank tätig. Das Spektrum ihrer Vorträge reicht von Architekturkonferenzen über Universitäten bis zur Bauindustrie und in die Designbranche. Sie lebt mit ihrer Familie im Future Evolution House in Wien und pendelt im Rahmen ihrer Arbeit regelmäßig zwischen England, Irland, Deutschland und Österreich. Zu ihrem Buch Kindness Economy, das neue Wirtschaftswunder. People, Planet, Profit. Die Co-Founderin des Zukunftsinstituts betreibt eine kluge und erhellende Gegenwartsanalyse mit hohem Unterhaltungswert. Mit viel Einfallsreichtum und Scharfsinn beschreibt die Zukunftsforscherin die aktuelle Umwälzung in Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt. Die Kindness Revolution wird Einfluss haben auf all unsere Lebensbereiche, wie wir wohnen, wie wir unseren Alltag leben, was wir kaufen und wie und vor allem wie wir arbeiten. Kindness neu verstanden und authentisch gelebt ist ein Prinzip, das sich strategisch einsetzen lässt, um den Erfolg eines Unternehmens zu steigern. Freundlichkeit, die aus dem inneren Sinn eines Unternehmens kommt, kann der entscheidende Wettbewerbsvorteil der Zukunft werden. Unternehmen, die immer noch Profit priorisieren, erweisen sich im Hinblick auf Kindness als unfähig, die richtige Balance zwischen Markt, Kundenwünschen und der menschlichen Motivation zu finden. Denn sie vernachlässigen genau die Aspekte, die uns als Gesellschaft immer wichtiger werden. Nachhaltigkeit, Purpose und Verantwortung. People, Planet, Profit. In dieser Reihenfolge, statt immer nur linear auf Gewinnmaximierung zu steuern, ist mehr als nur ein moralischer Appell. Wir können und wollen immer noch konsumieren und dabei Gewinn machen. Aber Konsum wird zunehmend anders interpretiert und wahrgenommen. Als Lösung gesellschaftlicher Probleme, als Stärkung von lebenswichtigen Trends, als Verwirklichung von zukunftsweisenden Problemlösungen. Kindness Economy beantwortet die Frage, wie wir unsere Gesellschaft damit stärken können, jedem Mitarbeiter und Kunden den gebührenden Respekt entgegenzubringen und unsere Umwelt gleichzeitig zu schonen und zu verbessern. Hawke-Strathern erläutert, was die entscheidenden Faktoren einer Kindness-Strategie sind und wie die Mechanismen zum Erfolg lauten. Zudem stellt sie uns internationale und aktuelle Praxisbeispiele vor, auch aktuelle Überlegungen zu einer Kind City, die beweisen, dass es sich um keine Randerscheinung handelt, sondern um einen wichtigen Gegentrend. Daher freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Una.
Ja, danke für die Einladung.
Liebe Una, in der Einleitung habe ich bereits einige Worte für dich gefunden. Aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
Ja, ich bin eigentlich aus Irland und habe viel Erfahrung mit Journalismus, mit Print und Fernsehen und habe mich dann eigentlich mit der Zukunft befreundet vor 30 Jahren und arbeite eigentlich mit sehr viel Passion, könnte man sagen, über wie wir die Gegenwart verstehen, um in die Zukunft zu schauen.
Mhm. Dein Buch heißt ja Die Kindness Economy. Was ist die Grundidee hinter dem Buch?
Ja, die Grundidee ist eigentlich, dass ich gemerkt habe, dass wir leben in einer sehr unkind Gesellschaft im Moment. Unfreundlich ist vielleicht ein bisschen zu eng gesagt, aber Kindness auf Englisch hat eigentlich eine groß weite Bedeutung. Und ich habe dann gemerkt, dass eigentlich die Ökonomie, wenn man redet über Ökonomie, redet man gar nicht über Kindness. Und wenn man über Kindness redet, redet man kaum über Ökonomie. Und ich dachte, das ist ein Trend, was für die Zukunft ganz wichtig sein wird.
Mhm. Wer ist denn die Zielgruppe für dein Buch?
Ja, die Zielgruppe ist eigentlich sehr breit. Die Idee ist zu sagen, Leute, die Firmen haben, Leute, die Angestellte haben. Es geht auch um Arbeitssuchende. Es geht auch um Leute, die eigentlich gern mit der Zukunft sich auseinandersetzen und auch von jung bis alt. Ich wollte auch es einfach nicht so ein akademisches Buch darstellen. Ich wollte kein so klassisches Businessbuch. Meine Idee war zu sagen, es könnte interessant sein für ein sehr breites Publikum.
Mhm. Vielleicht können wir den Begriff Kindness, also in dem Buch setzt du dich ja auch damit auseinander, dass dieser Begriff Kindness im Deutschen gar nicht so leicht zu übersetzen ist. Ich habe es jetzt in meinem Titel mit Freundlichkeit übersetzt. Ja. Was verbirgt sich alles hinter dem Begriff Kindness?
Ja, Kindness ist es klingt irgendwie ein bisschen harmlos, aber eigentlich ist es ein sehr komplexer Begriff. Entsteht aus, könnte man sagen, auch Altruism, Nettigkeit. Altruistische Behavior, es geht um Freundlichkeit, es geht um eine Idee, wie man sich besser benehmen kann, nicht nur persönlich, aber auch als Businessmensch. Es ist ein sehr, könnte man sagen, manchmal es gibt sehr viele Missverständnisse über was Kindness ist. Es geht nicht nur um nett zu jemand sein, es geht um die Idee, dass man, wenn man anfängt, nett zu Leute zu werden oder zu die Mitarbeiter, dann kann man sich dann eine andere Firmenphilosophie, eine andere Werte in die Wirtschaft bringen.
Mhm. Du sagst, es gibt unterschiedliche Grade von Freundlichkeit, Degrees of Kindness. Und du sagst, es gibt the good, the bad and the random, also das Gute, das Schlechte und das Zufällige. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, es gibt, ich benutze diese so good, bad and ugly, so ein bisschen spielerisch. Die Idee ist zu sagen, manchmal sind die Absichten, wenn jemand versucht, kind zu sein, egal ob es privat ist oder für die Umwelt oder fürs Planet oder für andere Menschen. Manchmal verbirgt sich eine andere Absicht dahinten, ein egotistischer. Und das ist eher das so schlechte Beispiel von Kindness. Es gibt auch diese sogenannte altruistische Kindness, wo man sagt, okay, man tut was Gutes für jemand anders. Aber was interessant ist, ist oft, verbirgt sich auch da eine andere Absicht. Es geht eigentlich mehr um das Mensch, der dieser Akt vorstellt. Es geht eigentlich um das Person selber, der dieser Random Act of Kindness zum Beispiel darstellt und geht nicht so viel um der Mensch, der diese Kindness bekommt. Es ist viel auch da sehr viel egoistische Benehmen hinter manche sogenannte Kindness Acts. Und ja, das ist einfach, man muss sich wirklich genau schauen, was sind die Absichten, was verbirgt sich hinter dieser Akt oder diese Firma. Es gibt viele Firmen, die sagen, we're kind. Aber wenn man dahinter schaut, weiß man, dass die vielleicht Umweltverschmutzung machen dahinter oder die Mitarbeiter schlecht behandeln zum Beispiel. Man muss da wirklich genauer gucken.
Mhm. Ich fand es schön, in deinem Buch einen Namen wiederzusehen, den ich, glaube ich, 15, 16 Jahre nicht mehr gelesen hatte. Und zwar hatte ich den mal in politischer Theorie in meinem Studium, und zwar Robert Owen. Mhm. Damals Frühsozialist wäre vielleicht, weiß nicht, ob der Begriff zutreffend ist. Was kannst du, hast Robert Owen auch aufgeführt. Was hat Robert Owen mit dem Begriff Kindness Economy zu tun?
Ja, Robert Owen war ein walesischer Aktivist am 19. Jahrhundert, früh 19. Jahrhundert. Und er hat gemerkt, dass viele Leute nicht so gute Arbeitsbedingungen hatten. Und er hat gesagt, dass Menschen, wenn die eine gute Lebensqualität und Arbeitsbedingungen haben müssen, dann geht es um 8 Stunden Arbeit am Tag, 8 Stunden Leisure Time, persönliche Zeit, und dann 8 Stunden eigentlich schlafen. Und das war die Idee hinter der was dann eigentlich sich entwickelt hat in der 9-to-5 Working Week. Das war eigentlich das erste Versuch auf Work-Life-Balance, könnte man fast sagen.
Also ich würde, glaube ich, vergleichen, wenn man in Augsburg schaut, die Fugger, die dann so erste Häuser, Baracken und sowas auch gebaut haben für die Arbeiter und da auch eine Kindergarten gebaut haben. Und Robert Owen hatte meiner Meinung nach auch so diese sozialen Gedanken, auch die Integration von Freizeit zu Arbeit und auch die als Unternehmer auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, um das zu gewährleisten. Würdest du das unterschreiben?
Ja, es war auch in England Firmen auch, die haben versucht, auch für ihre Mitarbeiter ein ganzes Dorf zu bauen, zu sagen, unsere Arbeiter leben in ein idealistische, fast kleine Stadt, und wir bieten alles da an. Die müssen sich gar nicht woanders hinbewegen, um was zum Essen zu bekommen oder einzukaufen. Wir bieten da alles an, gute Häuser, gute Kindergärtenplätze, Plätze zum Entspannen und gute Arbeitsbedingungen.
Mhm. Wir sind ja jetzt hier ein Business-Podcast, und ich weiß, dass manche gewinnmaximierende denkende Menschen vielleicht sagen, was hat sie denn da jetzt vor mit ihrer Kindness-Economy? ist das eine alternative Wirtschaftsform zum Kapitalismus, oder wie würdest du die abgrenzen?
Ja, wenn wir das, diese Kindness-Economy anschauen, für mich ist es ein logischer am Folge von ein großer Trend, Gegentrend und Synthese, könnte man sagen. Okay, wir haben einen Trend, wir haben eine wunderschöne Wirtschaft, wir haben viel Konsum. Und dann haben wir das könnte man sagen, fast der Gegentrend, die Protests, wir haben die ökologische Probleme, wir haben das ökologische Bewegung, wir haben viele Leute, die aus der Arbeitsmarkt steigen, wir haben diese Gegentrends. Und wir müssen uns überlegen, wie können wir die wirtschaftliche Situation oder die Konsumgesellschaft weiterentwickeln mit besseren Bedingungen für die Menschen und das Planet. Weil ich glaube, da sehen wir im Moment wirklich stark die Probleme mit Menschen in der Arbeitswelt und das Planet. Und wir müssen überlegen, wie können wir das als zusammenbringen. Sagen, what's the balance? Wie können wir das vereinen? Und klassischer Kapitalismus sagt einfach Profit, Profit, Profit. Wir müssen nach Profit jagen. Und die Idee von der Kindness Economy ist zu sagen, wir können nach Profit uns orientieren, aber wir müssen erstmal an People denken. Es geht um die 3 P's, People, Planet, Profit, in dieser Reihenfolge zu sagen, wenn wir uns erst um die People kümmern, dann können wir um das Planet und dann kriegen wir den Profit. Der Profit ist natürlich das Ziel, das müssen wir haben in unserer Wirtschaft, aber wenn wir anfangen mit People, Und dann denken Planet und Profit, da holen wir viele Vorteile. Wir haben auch eine bessere Arbeitsqualität, wir haben auch bessere Umwelt und dennoch haben wir Profit.
Mhm. Inwiefern ist das von der Generation Z oder Z, wie man sie nennt, getrieben? Also inwiefern werden die CEOs getrieben von den neuen Arbeitnehmern?
Ja, was wir sehen, wir hören immer wieder von Quiet Quitting, wir hören immer von The Great Resignation, dass die junge Generation sagen, die wollen mehr flexible Arbeit, die wollen ein Arbeitsklima, was eigentlich freundlicher ist, was netter ist, was flexibler ist, wo die vielleicht auch eine Viertagewoche haben. Es geht um eine junge Generation, die ganz andere Werte haben, ganz andere Lebenserfahrung haben als die Babyboomers. Die sind die junge Generation, die sagen, wir sind mehr bewusst über die Umweltprobleme und wir wollen auch anders arbeiten. Wo gibt es ein System, wo das funktioniert? Und eigentlich ist die Kindness Economy der Weg für diese jungen Menschen zu sagen, wir können besser Arbeitsbedingungen haben, wir können uns um die Umwelt kümmern und können wir trotzdem Profit machen. Und man sieht das bei vielen Startups. Die junge Generation, die machen Startups, die gehen auch sehr oft sehr idealistisch dazu und sagen, so wollen wir das machen.
Mhm. Würdest du sagen, man ist genetisch bedingt schon freundlich? Also inwiefern ist Freundlichkeit, Kindness genetisch determiniert?
Ja, es gibt viele verschiedene Meinungen. Ich meine, wir als Humans, als Menschen, haben überlebt, weil wir uns ausgetauscht haben, weil wir uns gegenseitig unterstützen. Aber es gibt ein schönes Zitat von Richard Dawkins. Er sagt, we have a selfish gene. Das heißt, ein egotistischer Gen. Mhm. Und wir müssen eigentlich lernen, kinder zu sein. Wir müssen lernen, wie man Kindness in die Gesellschaft weiterbringt. Weil es eigentlich von uns aus nicht, könnte man sagen, automatisch ist. Es gibt viele verschiedene Meinungen dazu. Denk an den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Man sagt immer, that women are the kinder sex. Frauen sind netter allgemein. Muss nicht unbedingt sein, aber man sieht, wie diese kulturellen Unterschiede in die Köpfe von den Menschen so sehr lang da sind.
Da schließt sich gerade an, du bist ja am Zukunftsinstitut und da gibt es auch Megatrends und es gibt auch den Megatrend Gender Shift. Was verbirgt sich hinter diesem Megatrend?
Ja, Megatrend Gender Shift hieß früher Megatrend Frauen. es hat sich über die letzten 10 Jahre irgendwie sich umgestellt auf Megatrend Gender Shift, weil es geht um die Änderung in unserer Gesellschaft, nicht nur dass viel mehr Frauen in die Wirtschaft kommen, dass viel mehr Frauen Abschlüsse haben, in der Uni gehen, weltweit. Es geht darum, dass Männer auch heutzutage mehr zu Hause mitmachen, dass sie machen auch Paternity Leave und solche Sachen.
Mhm. Und inwiefern hat das eine Auswirkung auch auf die Ökonomie, was Kindness, Freundlichkeit betrifft? Werden die Unternehmen jetzt freundlicher, weil Frauen auftauchen und Männer gehen?
Nein, ich glaube, das ist nicht so der Punkt. Ich glaube, dass wenn Frauen mehr in die Wirtschaft kommen, haben die andere Bedingungen. Die haben andere Bedürfnisse. Das heißt, Frauen würden nach Kindergärtenplätzen nachfragen. Die brauchen mehr Flexibilität in der Arbeitswelt. Das heißt, Frauen haben einfach andere Lebensformen und Lebensrhythmus. Und diese traditionelle Trennung zwischen Männer- und Frauenrollen werden auch da, ja, könnte man sagen, ein bisschen mehr transparenter.
Mhm. Du schreibst in deinem Buch auch von dem Don Quixote-Syndrom. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, die Don Quixote-Syndrom, das ist, wer dieses Buch von Cervantes gelesen hat, weiß, diese Hauptfigur Don Quixote. Es ist einfach für mich ein lustiges Beispiel von, wie man Kindness falsch verstehen kann. Don Quixote wollte eigentlich ein Ritter werden. Er wollte ein ganz wichtiger Ritter, der viele Leute rettet und macht viele, er benimmt sich wie ein ganz edler Ritter, der sagt, ich kann die Welt retten, ich kann Leute retten. Aber was dahinter sich verbergt, ist, dass er eigentlich wollte sich zeigen. Es ging nicht, es war kein altruistischer Kindness in dem Sinn. Er wollte eigentlich diese Wunde, ein Bild von ihm hinterlassen, dass er so super war. Es war eigentlich ein sehr egotistischer Akt und nicht ein sehr. Es ging eigentlich um die Idee, dass für sich, das war für ihn, das Selbstbild war wichtig und nicht so viel dieser Akt.
Mhm. Dein Untertitel heißt ja A New Currency for the Future of Business, Work and Life. Mhm. Das heißt, du sagst, Freundlichkeit ist eine Währung, eine neue Währung. Inwiefern kann ich mir das vorstellen? Ist es ein frei handelbares Tauschgut?
Ja, ich habe diesen Begriff Währung genommen, weil ich fand, das passt sich sehr gut an mit Wirtschaft. Ich wollte einfach die Leute, dass man das nicht so viel Kindness trennt von Ökonomie, zu sagen, okay, was hat das für eine Wirkung? Wir handeln jeden Tag mit verschiedenen Währungen. Und warum kann nicht Kindness eine Währung sein, wo man sagt, wenn man das einsetzt, hat es eigentlich einen Wert, ganz anderer Wert, aber es hat eine starke Wert.
Mhm. Dein zweites Kapitel klingt sehr spannend, hat einen sehr spannenden Titel. Übersetzt heißt es der Affenpo, das heißt The Monkey's Bottom, The Rear End of Capitalism. Was verbirgt sich hinter dem Affenpo?
Ja, genau. Ja, das war auch mein Lieblingstitel vom Capital. Und ja, mein Sohn hat auch ein schönes Icon dazu gemalt. Hat die ganze Illustration gemacht in dem Buch. Ja, super, und da haben schön. Wir viel Spaß gehabt da. ja, es geht eigentlich um ein altes Motto oder Sage. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch beschreibt. Eigentlich diese Kapitel geht um den Fabel, man sagt, dass je höher man eine Affe auf einen Baum klettert, je mehr man von dem Popo sieht. Das heißt, je mehr man in dieser Idee war zu sagen, je mehr man nach Profit sucht, je mehr man so auf dem Leiter klettert, nur um nach Profit zu jagen, je mehr man sieht von der hässlichen Seite von Kapitalismus. Das war einfach das Bild, was ich in den Kopf von den Leuten geben wollte. Und weil, wenn wir ein bisschen die Arbeitsbedingungen von Leuten, zum Beispiel bei Firmen, bei Twitter, wir haben immer gehört, wie überarbeitet die sind, oder bei Amazon, die ganzen Leute, die in die Fabriken oder die diese Zentrum arbeiten, da sieht man, ja, es ist, für mich ist es so eine Art Peak Consumerism. Und da ist das wirklich so, könnte man sagen, hoch auf dem Leiter. Man sieht, wie hässlich diese Arbeitsbedingungen sind und dass die Leute sind eigentlich ja wie Roboter behandelt. Und da wollte ich diese Bild im Kopf von den Menschen bringen, um also ein bisschen, ja, ich wollte spielen mit, ja, ein bisschen Humor, um diese Botschaft rüberzubringen.
Du sagst ja auch, es gibt Prinzipien der Kindness Economy und stellst sie gegenüber der Wachstumsökonomie gegenüber, das heißt Growth Economy versus Kindness Economy. Mhm. Was würden diese beiden Prinzipien unterscheiden?
Ja, es gibt sehr viele, ich habe es ein bisschen von Mary Porter, sie hat ein Buch geschrieben über die Kindness Economy, es hieß Rebuild. Und ich habe ein bisschen, ja, da versucht, über ihre Ideen so weiterzugehen und zu sagen, was heißt ein Kind Economy gegenüber ein andere Economy. Und zum Beispiel viele Firmen, die, könnte man sagen, in den so alte Economy, denken nur an der Ich. Und die Idee ist zu sagen, wenn wir für die Kindness Economy müssen wir denken an der Ich und der Wir. Wir müssen denken an die Gesellschaft als der eine. Und dann das andere könnte man sagen, von dieser Short-Term-Thinking zu Short- and Long-Term-Thinking. So diese Kurzzeitdenken bei dieser so klassische, wir müssen so viel Profit so schnell wie möglich machen, so eher, ja, wir müssen Profit machen, aber wir müssen auch Long-Term-Thinking. Wir müssen denken, was heißt das für eine Folge langfristig? Die Idee ist auch zu sagen, drehen Sachen ein bisschen um. Ja, klassischerweise hat man gesagt, ja, Leute wollen einfach was kaufen. They want to buy something. Aber die Idee von der Kindness Economy sagt, die wollen auch in ein anderes Wertesystem sich einkaufen. Das heißt, die jungen Menschen denken, gucken die Firmen an, sagen, okay, ich will ein paar Hose kaufen zum Beispiel. Und die gucken erstmal im Internet zu sagen, was hat diese Firma für Werte? Was hat das Produkt? Was bringt es für mich, aber nicht nur für mich, aber auch für die Umwelt, was sind die Arbeitsbedingungen von den Menschen, die zum Beispiel Jeans machen und so weiter. Das heißt, dieser Begriff, you don't just buy from a company, you buy into a company. Das heißt, du kaufst dich ein in diese Wertesystem, in diese Values, in diese andere Values. Mhm.
Du bringst ja auch ein Beispiel, ich nehme mal die Apple Watch zum Beispiel. Also Wachstumsökonomie ist ja darauf getrimmt, dass ich sage, okay, mein Produkt hält 2-3 Jahre, warum auch immer, weil ich ein Teil einbaue, was kaputt geht, weil ein Update nicht mehr funktioniert und dann darf der Konsument etwas Neues kaufen und dadurch entsteht ja Wirtschaftswachstum. Wenn wir jetzt richtigerweise nachhaltig langfristig denken, wird das nicht zu einem Einbruch des Wirtschaftswachstums führen?
Nein, es wird immer neue Produkte geben, aber der Punkt ist, wir brauchen Produkte, die auch reparierbar sind. Und es ist kein Zufall, dass im Moment der EU versuchen, neue Regeln zu machen, sodass, wenn man ein zum Beispiel ein Apple-Phone kauft, dass man eigentlich die Batterie selber austauschen kann, dass man Reparaturen selber machen kann. Denk mal zurück, denk an eine klassische Waschmaschine vor 30 Jahren. Eine Waschmaschine war gebaut, sodass es für vielleicht 30 Jahre hält. Heutzutage, eine Waschmaschine hat vielleicht ein Lebensspann von 10 Jahren. Wenn wir die Umweltressourcen besser schützen wollen, dann müssen wir auch Produkte bauen, die auch länger halten. Aber zum Beispiel, ich habe ein anderes schönes Beispiel, es geht um, ich kaufe meine Jeans zum Beispiel von einer Firma, heißt Mud. It's a Dutch company. Und ich lease meine Jeans. Das heißt, ich zahle jeden Monat zu 9,95 € sowas. Und am Ende des Jahres kann ich diese hochschicken. Und diese Jeans werden total auseinandergenommen. Und man kann bei dieser Firma Jeans kaufen, die so 100% recycled materials haben. Das heißt, es geht um einen neuen Umgang mit Ressourcen. Wenn man was baut, wo man zum Beispiel, wenn man ein Apple Watch baut, so dass man jede kleine Stück von Materialien wieder benutzen kann, dass es ohne einen reduzierten Wert hat, dass man eigentlich die Materialien wieder verwenden kann, dann ist es auch kein Problem, dass man ein neues Apple Watch kauft, weil man sagt, okay, die Elemente kann man einfach, die kommen weiter in den Kreiswirtschaft.
Du sagst ja auch, man soll die Welle der Freundlichkeit reiten oder lernen zu reiten. Welche Tipps würdest du mir geben, damit ich lerne, die Welle der Freundlichkeit zu reiten oder der Leser?
Ja, ich meine, es gibt viele Firmen, von denen wir lernen können. Es gibt viele, viele schöne Bücher über, wie man ein neue Werte, es gibt viele neue Technik, wie man Produkte besser machen können. Es gibt viel Information da draußen. Es gibt viele Startups, die auch anders denken. Ich glaube, wenn man sich da auf diese kleine Trend, auf so eine Art, ja, diese Welle mitgeht, kann man auch was bewirken. Und es ist ganz schön, wenn man sagt, okay, ich habe ein Produkt, es bringt mich Profit, aber meine Arbeiter oder meine Kunden sind zufrieden und ich tue auch was für das Planet. Und da sieht man schon viele Firmen, die jetzt auf diesen Weg gehen. Es ist in der Welt der Certification zum Beispiel, man sieht jetzt heutzutage, dass Firmen wollen neue Zertifikation haben. Die wollen sich darstellen als ein guter Firma. Die wollen sagen, die sind zum Beispiel ein B Corporation, ein Benefit Corporation. Und viele Firmen machen sich viel Mühe, um diesen Zertifikationsprozess durchzugehen, um diese Marke, diese Zertifikation zu haben. Das heißt, es wird dann die Leute, die junge Leute auch interessieren, wenn die Produkte kaufen. Oder ist es ein veganes Produkt? Ist es ein eine Firma, die gute Environmental Social Governance hat, die sogenannte ESGs? Die sind alle Zeichen, wo man zeigt, diese Welle, diese neue Trend, was kommt.
Vielleicht können wir auf die ESG noch mal ein bisschen eingehen. Was verbirgt sich hinter ESG und auch hinter der ESG Generation?
Ja, es geht eigentlich darum, ist es eigentlich eine Marke, ist es eine Certification? Und es sind für die Firmen, die sich zeigen, dass die sogenannte Environmental Social Governance Goals haben. Das heißt, dass die sich engagieren für Social Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, für Umweltnachhaltigkeit und auch für Governance. Das heißt, wie die mit Business umgehen. Und das ist eigentlich, wenn man sagt von der ESG-Generation, wir reden nicht nur von den Konsumenten, wir reden auch von den Firmen.
Du hast ein schönes alliteratives Kapitel mit Nummer 5, das beginnt so cool, Mavericks, Millennials and the Montagu Principle. Und bei Montagu dachte ich an die Montagus und Capulets aus William Shakespeare, aber das hat sich nicht dahinter verbogen. Was ist das Montagu-Prinzip?
Ja, das Montagu-Prinzip ist interessant. Es kommt auch aus dem 18. Jahrhundert. Und das kam interessanterweise auch von einer Frau, Mary Wortley Montagu. Und sie hat gesagt, auf Englisch, Civility costs nothing and buys everything. Irgendwie, wir leben in ein Welt, wo man sagt, okay, wenn man wirklich unkind ist, kann man viel schaffen. You know, unkind business. Man denkt dann sofort an something wie Elon Musk zum Beispiel oder an Amazon. Diese so, könnte man sagen, der Paradenbeispiel für Unkindness in der Economy und wie die mit Menschen umgehen. Und viele Leute denken, so ist das eigentlich, so wird man beliebt, wenn man so sich benehmt. Aber der Montagu-Prinzip sagt, dass eigentlich, wenn man unkind ist oder uncivil, wie man das auf Englisch heißt, das reduziert die Beliebtheit von Menschen. Und sie sagt, ja, civility costs nothing, das heißt, es kostet nichts, nett zu sein, aber damit kann man alles kaufen. Oder besser übersetzt, man kann damit alles erreichen. Und das finde ich interessant für diese Zeit aus der 18. Jahrhundert.
Wenn wir zu deiner Kernkompetenz kommen, so habe ich es zumindest gelesen und wahrgenommen, dann ist es ja auch, ich sage mal, Wohnungsbau, Stadtentwicklung und das Kümmern um zukünftige Städteentwicklung. Was würdest du sagen, wie sieht die sich sorgende Stadt der Zukunft aus?
Ja, the caring city of the future. Ja. Ich glaube, was wir sehen im Moment ist, wenn man die Stadtplanung allgemein anschaut, es gibt viele neue Ideen und neue Reaktionen auf Urbanisierung. Wir sehen eine Welle von, was wir nennen, Megatrend Urbanisierung. Und wie können wir eigentlich die Qualität von stattliches Leben haben, wie können wir das verbessern? Und wir haben zum Beispiel in der Pandemie, haben wir alle gemerkt, plötzlich, wo es so ruhig war, wo keine Autos auf der Straße, wo man hat saubere Luft durch weniger Autos, man hat wirklich fast ein Zukunftsbild von einem Staat. Ich meine, natürlich war das schrecklich, weil es war Mitte der Pandemie, aber ein ruhiger, grüner Staat war fast ein Vorbild für die Menschen. Wie kann ein Staat in der Zukunft sein mit weniger Autoverkehr? Und seit der Pandemie haben wir viele Städte, die sagen, okay, wir bauen jetzt unsere Fahrradnetzwerke aus. Oder Paris setzen sich jetzt auf den sogenannten 15-Minute-City. Und die Idee hinter der 15-Minute-City ist, dass jeder Bewohner oder Einwohner kann fast alle wichtigen Services erreichen innerhalb 15 Minuten. Das heißt, die können zu einem Arzt, die können zu einer Boulangerie, typischerweise in Paris, die können zu einem kleinen Park, zu einem Spielplatz, was immer die für den täglichen Leben brauchen. Und die Idee dadurch ist, Community aufzubauen, Connectivität innerhalb einer Stadt, weil wir leben auch in einer Gesellschaft, was sehr individualistisch ist. Wir haben viele Leute, die allein leben, manche Städte bis zu 50%. Und da sehen wir ein großes Problem mit Einsamkeit. Einsamkeit ist auch ein Problem, nicht nur für das Gesundheitssystem. Es geht um das mentale Gesundheit und auch das physische Gesundheit. Und dadurch neue Denken über Stadt, wie kann man Leute zusammenbringen, wenn wir eine Stadt grüner machen, freundlicher machen, haben wir auch eine glückliche Gesellschaft mit glücklicher Einwohner. Und es geht nicht nur um ein paar Fahrräder, es geht um Ideen wie Urban Akupunktur, es geht um auch wie man den Klimawandel jetzt behandeln kann in einer Stadt. Es gibt zum Beispiel in Athen, es gibt ein Minister for Climate und sie versucht jetzt die Hitze da durch bauliche Maßnahme und mit vieler Grüner die Hitze zu reduzieren. Ich meine, es gibt viele Wege, aber es geht nicht nur um das Soziale, es geht um das Umwelt und es geht auch um Mobilität natürlich.
Du beschreibst jetzt eigentlich eine schöne Entwicklung eher zu einer kommunalen oder gemeinschaftlichen Struktur hin. Aber haben wir nicht eigentlich einen Aufstieg einer sehr individualistischen Gesellschaft?
Ja, wir haben eine sehr individualistische Gesellschaft, das stimmt. Aber was man immer versteht, wenn man Trends untersucht, ist, dass es gibt immer einen Gegentrend. In einer Gesellschaft, wo wir sehr individualistisch sind, kommt eigentlich ein Stress in die Gesellschaft. Es kommt dann ein Gegenreaktionen. Und die Gegenreaktionen ist die Bedürfnis nach Community, nach Gemeinschaft. Und daraus entsteht eine Synthese. Und das heißt individualistische Gemeinschaft. Und was immer interessant ist und witzig ist bei dieser Trend-Gegentrend-Synthesen, ist, es klingt wie ein Widerspruch. Aber es ist gerade die Lösung für eine sehr individualistische Gesellschaft, was braucht Community und Gemeinschaft, ist eine individualistische Gemeinschaft. Und das kann in der Form zum Beispiel, wo man das spürt, ist die Bedürfnis nach Co-Living zum Beispiel oder Co-Gardening oder Co-Working. Mhm. Das sind die kleinen so Beispiele, wo man sieht, wie diese individualistischen Gemeinschaften funktionieren.
Ja, also kann ich ein gutes Beispiel zu nehmen. Ich habe mal so ein Urban Gardening Projekt mitbegleitet, wo wir so einen großen alte Gärtnerei wieder aufgebaut haben, hier in Würzburg. Und jeder hat so seine individuellen Stärken reingebracht. Die eine wollte Blumen bauen, der andere wollte Kräuter machen. Ich wollte quasi die Abrissarbeiten begleiten. Und so ist, glaube ich, findet man sich auch in Städten zusammen, um so ein Coworking, Co-Gardening Space zu machen.
Genau. Mit Individualität, wie du beschreibst, dass jeder hat die eigenen Bedürfnisse, aber das können die dennoch in einer Community machen. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel für eine kind Community.
Du hast auch ein schönes Bild drin. Das sieht so ein wenig aus wie ein Bakterium, ein Mikrozeller, nämlich ein soziales Biom. Was verbirgt sich hinter diesem sozialen Biom? Und vielleicht kannst du es dem Zuhörenden ein bisschen beschreiben.
Ja, ein Sozialbiom ist ein ganz interessanter Begriff. Es kommt von einem Soziologe in Amerika, Jeffrey Hall. Und er benutzt diesen Begriff, weil er sagt, wir kennen alle unsere Mikrobiom. In unserem Körper, in unserem Bauch, in unserer Verdauung haben wir ein Mikrobiom. Und um ein gesundes Mikrobiom, so gesunde Körper zu haben, brauchen wir viel ausgewogene Nährungsstoffe. Wir brauchen eine Mischung. Und er benutzt dieses Bild auf unser soziales Leben. Er sagt, für ein glückliches Leben braucht man ein gesundes Sozialbiom. Das heißt, wir brauchen ausgewogene verschiedene Elemente. Das heißt, wir brauchen unsere sogenannte Loose Ties. das ist, was die Soziologen sagen. Es geht um die Konnektivität und die Unterhaltung, die man hat mit vielleicht in einem Tabaktrafik, in der Supermarkt, mit dem Taxifahrer, mit dem Busfahrer, was immer. Diese kleinen Interaktionen, die man hat täglich. Dann braucht man eine gute Beziehung zu der Nachbarschaft. Man braucht auch noch eine gute Beziehung zu der Arbeit. Und es geht um eigentlich ein Bild von diesen verschiedenen Konnektoren, diese verschiedenen Ebenen von sozialen Interaktionen. Von den kleinen, so eher unbedeutende, mehr so tägliche, freundliche Austausch bis zum das große Interaktionen mit der Umwelt, mit unserer Städte, mit unserer Gesellschaft.
Mhm. Du hast ein schönes Zitat von William Shakespeare, some rise by sin and some by virtual fall. Damit leitest du das 8. Kapitel ein, auch mit einer sehr schönen Illustration, da dieser Hut kommt mir sehr bekannt vor. Und da geht es um Alice in Certification Wonderland, entering the age of accountability. Worum geht es in diesem Kapitel?
In diesem Kapitel, Alice in Certification Wonderland, geht es darum zu sagen, wir brauchen eigentlich Rahmen für dieses neues Denken. Wir brauchen Labels, wir brauchen Wege, wie wir uns da orientieren können. Wie können wir alles messen? Wie können wir Kindness oder Unkindness messen? Und es geht darum zu sagen, kann man verschiedene Labels oder verschiedene Arten von Kindness, kann man das vertrauen? Kann man vertrauen zum Beispiel CO2-Zertifikationen? Welche Labels können wir uns darauf verlassen? Geht es wirklich um eine weltweite Zertifikation? Geht es um europäische? Geht es um Cradle to Cradle? Es gibt sehr viele verschiedene Certification. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht so wie Alice in Wonderland das Falsche versteht. In Alice in Wonderland geht es darum, dass sie eine Flasche nimmt und es steht drauf, drink me. Sie trinkt was von dieser Flasche, weil es geht, die Zertifikation steht nur, drink me. Es steht nichts drin, was in dieser Flasche drin ist. Sie trinkt es und dann schrumpft sie. Und es war mehr so, ja, um zu spielen mit dieser Bild, zu sagen, we have to take care of the certification. Wir müssen uns darauf verlassen können. Wir brauchen neue Regeln, wir brauchen neue Laws, sodass wir das besser in unserer Wirtschaft einsetzen können.
Du hast auch ein Kapitel über die Donut Logic und schreibst über die 7 Ways to Think Like a 21st Century Economist. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, genau. Das, was interessant ist, es gibt diese Theorie von einer Ökonomin, Raworth heißt sie, und sie hat gesagt, dass wir brauchen auch ein anderes Bild für Ökonomie der Zukunft. Wir brauchen eine neue Wirtschaft. Und sie hat das in ein Bild oder ein Symbol der Donut, um das auch ein bisschen geschmacksvoller zu machen, könnte man fast sagen. Und es hat wirklich eine große Resonanz bekommen. Die Idee, dass man versucht, die Ökonomie wie ein Donut zu sehen, einfach ein Donut mit einem Loch drin, nicht einfach diese dicken mit ohne ein Loch. Und sie hat gesagt, dass wenn wir auf unserem Planet eine gute Ökonomie haben wollen, müssen wir 7 Elemente mitnehmen. Das heißt, wir müssen die ganzen Bedürfnisse von allen Menschen mitdenken. Mhm. Wir müssen auch groß denken. Wir müssen in Systeme denken und wir müssen auch in Nachhaltigkeit denken. Die sind so klassische Dinge, aber sie hat das durch dieses Bild der Donuts gemacht und gesagt, wenn wir über die Rande des Donuts gehen in eine Richtung, dann sind wir zu weit gegangen. Das heißt, wir machen eher Schaden für das Planet, für Menschen, und wir müssen innerhalb dieser Donut-Systeme quasi bleiben, um diese Balance zu behalten.
Jetzt bin ich ja auch Manager und war Manager und jetzt sage ich, Och man, was, if you can't measure it, you can't manage it. So hat es mal Peter Drucker gesagt. Gibt es denn sowas wie ein KPI, sowas wie ein Kindness Performance Indicator?
Ja, eigentlich gibt's keinen, aber ich glaube, das musste mal bald eins geben. Man redet immer von Key Performance Indicators, was super unsexy ist, aber ich glaube, Kindness Performance Indicator wäre schon ein guter, ja, ein guter Satz für die Zukunft, ein guter Weg, wie wir auch Firmen besser untersuchen können, zu sagen, okay, wir brauchen andere Kriterien, wir müssen die anders bewerten. Und wir können einfach diese Bild umdrehen, zu sagen, es geht nicht um diese klassische Key Performance Indicators, aber es geht um, was sind die Kindness Performance Indicators?
Ja, finde ich total stimmig, weil es gibt ja auch diesen Happiness Indicator oder diesen World Happiness Report. Und ich glaube, das vielleicht kann man auch so einen Kindness Indicator mal in eine Firma reinbringen. Wenn wir jetzt unser Gespräch zusammenfassen würden, was würdest du sagen, wie sieht die Zukunft der Freundlichkeit aus?
Ich bin da sehr optimistisch. Ich glaube, das ist ein klein, aber wachsender Trend. Und ich glaube, besonders bei den jungen Menschen springt es an. Es geht auch um Firmen, wo die auch merken, dass es nicht weiter wächst, ohne was neue Ideen reinzubringen, neue Werte, neue Ideen. Und ich glaube, einfach diese Drehung hilft die Menschen einfach, die Sachen anders zu sehen, zu sagen, wir können auch anders denken über Ökonomie.
Mhm. Super, vielen Dank. Una, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Mhm.
Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz, beziehungsweise hast du dich besonders gefreut?
Ja, ich bin sehr stolz auf unsere Firma, Zukunftsinstitut Horks. Und eigentlich beruflich ist es nicht, aber ich bin eigentlich stolz auf meine Kinder, weil mein Sohn Tristan Horks hat auch Bücher geschrieben über Zukunft der Arbeit. Und mein anderer Sohn Julian macht Illustrationen für unsere Zukunftsreports, für unsere Arbeit. Und das ist, könnte man sagen, eine Art berufliche Leistung, die Familie.
Ja. Einfach. Also ihr habt auch immer sehr schöne Roadmaps, also die Visualisierungen auf dem Zukunftsinstitut sind auch immer sehr einleuchtend und sehr klar, greife ich auch gern drauf zurück. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich möchte ein besserer Surfer sein. Nicht nur Wellen reiten aufs Meer, aber auch ja, vielleicht auch, wenn es um Trends geht und Zukunftsdenken.
Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. beeinflusst?
Ja, ich glaube, das große Buch über Megatrends von John Nesbitt war ein großer Auslöser, könnte man sagen, ein großes Vorbild. Das ist natürlich ein sehr altes Buch jetzt, aber es hat einfach diese Idee von Megatrends aufgebracht und es hat es wirklich so von dieser, wie kann man über die Zukunft besser nachdenken. Es gibt ein schönes Buch von meinem Vater, er ist auch Autor und ja, viele Bücher hat er geschrieben, aber es hat mich einfach ermutigt auch einfach zu schreiben. Ich kann nicht ein Buch von seinen hunderte Bücher aussuchen. Und auch, eigentlich komischerweise würde ich sagen, auch ein Buch von einem Psychologe. Das heißt The Examined Life. Stephen Gross, ein sehr schönes Buch. Und er sagt, wenn es um die Zukunft geht, wir formen die Zukunft und die Zukunft formt uns. Und das fand ich ein sehr schöner, inspirierender Satz von ihm.
Mhm. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Keep learning, würde ich sagen. Mhm. Versuch immer was Neues zu finden, auch wenn es nicht in eine logische Folge ist. Man kann immer was Neues lernen, egal ob es vielleicht außerhalb der Comfortzone ist. Take chances. Versuch was Neues und haben keine Angst vor der Zukunft, würde ich sagen.
Ah, super. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Oh, Ja, ich sage ganz, ganz böse Karl Marx. Mhm. Ich würde vielleicht mit ihm ein bisschen schimpfen.
Ich weiß nicht, ob er ein guter Zuhörer ist.
Ja, glaube ich auch nicht.
Okay, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Ich würde sagen, hab keine Angst vor der Zukunft.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich würde gern sagen können, dass ich Leute inspiriert habe, dass ich neue Trends erkannt habe und dass ich einfach ja, Leute inspiriert habe und auf andere Ideen gebracht habe.
Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, ich werde oft gefragt, eigentlich als Zukunftsforscher, ob ich Optimist oder Pessimist bin. Und ich sehe Sachen nicht so in schwarz-weiß. Ich finde diese so Trennung immer sehr schwierig. Und mein Motto oder mein Lebensmotto oder Credo ist zu sagen, ich bin Possibilist. Ich sehe immer die Möglichkeiten.
Ja, traumhaft, sehr schöner Spruch. Ja, liebe Una, vielen, vielen lieben Dank für dieses freundliche, sympathische und offene Gespräch über die Kindness Economy. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.